Ein Handwerker mit einer Mission. Deinen Handwerksbetrieb in VEB-Projekten zu profitabilisieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Der professionelle Bauablauf. Heutzutage sind Projekte massiv gestört. Architekten und Fachplaner machen alles falsch. Juristen vergiften Projekte. Sichere Argumentation in der VEB ist wichtiger denn je. Andreas Scheibe zeigt Chefs und Inhabern von Betrieben in VEB-Projekten Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit nachhaltig viel mehr Spaß und Sicherheit in Projekten realisieren kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Rechne das ab, was dir zusteht.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Der professionelle Bauablauf. Mein Name ist Andreas Scheibe und in der heutigen Folge sprechen wir über die drei hauptsächlichen Fehler in der Ausführungsphase in VEB-Projekten. Wenn du jetzt Chefinhaber eines Handwerksbetriebes bist und zwischen 20 und 60 Mitarbeiter beschäftigst und dir ab und zu mal die Frage stellst, mein Gott, warum läuft das alles so miserabel, wie es läuft und wieso haben wir das eigentlich nicht so im Griff, dass wir uns einfach sicher argumentativ wehren können gegen die ganzen halbwissenden, schwachsinnigen Argumentationen der Architekten, Fachplaner und Auftraggeber und das in Symptomen mündet wie nicht beauftragte Nachträge und du leistest trotzdem Abrechnungsprobleme, weil du geleistet hast und immer noch keine Nachtragsbeauftragung hast und grundsätzlich deine Projekte irgendwie statt eine fette schwarze Zahl zu schreiben, einfach ins Rote abrutschen, dann wirst du mit Sicherheit einer von den drei hauptsächlichen Fehlern der Ausführungsphase kennen, die wir jetzt heute besprechen. So, steigen wir ein. Es geht damit los. Der Hauptfehler, der gemacht wird, ist, dass man zu Beginn der Projekte nicht eine Vollmachtenabfrage stellt. Hintergrund ist, dass Projektleiter, Bauleiter von dir in der Regel immer vor Ort mit fremden Obermonteuren, fremden Vorarbeitern sprechen, denn wenn die nicht miteinander sprechen, funktioniert da kein einziger Bauablauf mehr. Das heißt, die koordinieren die Bauabläufe alle selber. Der Architekt, der lacht sich ins Fäustchen, weil er ein aufwandsneutrales Honorar bekommt und keinen einzigen Handschlag dafür macht. So, das heißt, man spricht viel auf dem Bau ab, ne? Das mündliche Wort, ohne das mündliche Wort funktioniert es ja draußen nicht mehr. Jetzt kommt aber die Krux dabei, wenn anschließend nichts dokumentiert ist, ne? Weder im Besprechungsprotokoll noch in irgendeinem Telefonprotokoll oder in irgendeinem VB-Dokument, dann hast du später ein Riesenproblem, wenn es an dein eigenes Geld geht, an deine eigene Liquidität im Projekt. Denn wir sind selbst als Handwerker natürlich immer nachweispflichtig für berechtigte Forderungsansprüche. So, und wenn du nicht in der Lage bist, irgendwelche Bausolländerungen sauber schriftlich darzulegen, dann ist der Nachtrag eben nicht prüffähig und dann kriegst du keinen einzigen Cent. So einfach kann der Auftraggeber auf der Auftraggeberseite deine Nachträge ablehnen, weil die VEB das einfach konform so vorsieht. Wenn du dann an Auftraggeber gerätst, die dich überhaupt nicht leiden können oder die überhaupt nicht wertschätzend mit dir umgehen, dann kommst du da nicht weiter und hast ein riesen Risiko zu handeln. Und das alles nur, weil du mit deinen Mitarbeitern, mit den falschen Leuten vor Ort sprichst. Ignoriere in Zukunft Architekten, den Architektenbauleiter, Fachplaner und den Fachbauleiter. Denn aus der Erfahrung aus den letzten 10 Jahren hier bundesweit kriegen weder Architekten noch Fachplaner rechtsgeschäftliche Vollmachten vom Auftraggeber. Das wiederum bedeutet, dass die Kommunikation ausschließlich an den Auftraggeber gerichtet werden sollte, beziehungsweise vertraglich sogar muss. Wenn du das Ziel verfolgst, dass du einen professionellen Bauablauf abwickeln möchtest, und dazu gehört natürlich, dass Vergütungsfolgen aufgrund von geänderten Bauthemen oder Bauumständen eben durch entsprechende formale Beauftragungen erforderlich werden. So, und das gesprochene Wort auf der Baustelle ist eben vielleicht aus deiner Sicht notwendig, aber extrem gefährlich. Ne? Es geht um den Mittelweg. Es geht um den Mittelweg, einfach pragmatisch auf den Bauabläufen für weiter, koordinierte Abläufe zu sorgen, weil eben die ganzen Fachbauleiter und Facharchitekten oder Architektenbauleiter es einfach nicht mehr koordiniert bekommen. Aber bei gleichzeitiger Sicherung deiner entsprechenden Dokumente oder Abstimmungen, die dir dann in einem Fall der Fälle eben auch eine entsprechende Vergütung sichern oder absichern. Und deshalb, Architekten und Fachplaner sind zwar Teil deines Bootes, weil ohne die kommen halt nicht zum Werkerfolg, weil die müssen ja erstmal den Werkerfolg ausführungsreif darstellen in ihrer Planung. Aber das kriegen die auch alles nicht hin. Deswegen ist es dein strategischer Weg und deine strategische Aufgabe, einen Mittelweg zu finden, wie du, wann du und ob du mit Architekten und Fachbauleitern kommunizierst und dann halt entsprechend eben auch ab und zu mit dem Auftraggeber. Das ist jetzt deine unternehmerische Aufgabe, zu kategorisieren, welche Themen wollt ihr in Zukunft mit dem Architekten und Fachbauleiter weiterhin abstimmen, damit es einfach pragmatisch und praktisch läuft auf der Baustelle. Welche Themen sind in einem gewissen Risiko unterlegen und müssen dann explizit auf direktem Wege mit dem Auftraggeber selbst besprochen werden. So, und jetzt gibt es auch noch dort Unterschiede beim Auftraggeber. Denn ich sag mal, technische Nachträge, ne, die kannst du halt mit dem bevollmächtigten Auftraggeber besprechen. So, aber wenn es dann um die baubetrieblichen Nachträge geht, Bauzeitverschiebung, Bauzeitverlängerung, Beschleunigung, Preissteigerung, Unproduktivitätsnachträge, Pinkelnachträge, all der ganze Kram, dann ist es maximal notwendig, dass du das auf Geschäftsführerebene beim Auftraggeber besprichst. Und das ist in der Regel nicht der bevollmächtigte Auftraggebervertreter. Ne? Das ist in der Regel so ein Projektleiter. Und baubetriebliche Nachträge sind immer auf direktem Wege mit dem, nehmen wir den öffentlichen Bereich, den Bauamtsleiter oder halt eben Bauamtsleiter und Bürgermeister zu besprechen. Nehmen wir den privatgewerblichen, das ist halt eben nicht der Prokurist, sondern eben der Geschäftsführer des entsprechenden Industrieunternehmens. So, das sind so ein paar Aspekte, die da eine wesentliche Rolle spielen, damit du einen wesentlichen Fehler einfach in Zukunft nicht mehr machst. So, der zweite wichtige Fehler in der Ausführungsphase ist halt eben, dass du eine baubegleitende Planung akzeptierst. In keinem Werkvertrag in der VB ist Teil deiner Kalkulation, dass du eine baubegleitende Planung bekommst. Baubegleitende Planung ist ein massiver Eingriff in deine Kalkulation, ist ein massiver Störfaktor, der eine Behinderungsanzeige bedingt. OLG Frankfurt 2022, sinngemäß: Der Handwerker, der anfängt zu arbeiten ohne eine vollständige mangelfreie Planung des Auftraggebers, der übernimmt konkludent die Planungsverantwortung und haftet für diese. Auf Handwerkerdeutsch heißt das: Wenn du anfängst ohne vollständige Planung, hast du ein riesen Haftungsproblem, weil du bist noch nicht mal betriebshaftlich versichert für die ganzen HOI-Leistungen, die du da machst. Und hast dann auch Schwierigkeiten, her deine Nachträge durchzubekommen, weil wenn du planst, haftest du ja da für deine Massenermittlung. Und wenn du eben Massen ermittelst und die passen ja nicht oder du musst doch wieder irgendwas ändern, dann kriegst du halt keinen Nachtrag. Ja? Also es ist einfach eine Katastrophe. Von daher, eine baubegleitende Planung ist ein massiver Eingriff in den Bauablauf. Und der macht sofort deine kalkulierten Lohnaufwandswerte obsolet. Die passen alle vorne bis hinten nicht mehr. Machen wir mal ein klassisches Beispiel. Du sollst irgendeine Kabeltrasse legen in einem in einem Bestandsgebäude. Nehmen wir eine Schule, nehmen wir ein Verwaltungsgebäude, ein Finanzamt, whatever. Deine Monteure wollen ja schaffen. So, das heißt, im Idealfall, im kalkulierten Normalfall, ne, des Auftrages, hast du eine Trassenplanung. Du kannst daraus abmessen, in welcher Dimension deine Masse jetzt erforderlich wird. Das heißt, du kannst bei deinem Lieferanten anrufen und sagen: Hey, rufst du so ein paar an und sagst: Hey, ich brauche jetzt hier eine Trasse, eine 400er Trasse mit dem entsprechenden Ausleger, mit den entsprechenden Formstücken. Davon brauche ich 37 Meter. Bitte bis übermorgen liefern, 14 Uhr, weil ich will in 3 Tagen damit beginnen. Das Zeug kommt, die Monteure kriegen die Pläne, die montieren die Trasse, fertig. So, das realisiert letztendlich deine Kalkulation. Was passiert aber denn dann, wenn du eine baubegleitende Planung bekommst? Aufgrund der LV-Massen bestellst. So, dann kommt die Kabeltrasse an, nachher ist sie noch zu dünn dimensioniert und nachher ist die Statik der Trasse gefährdet. Das heißt, der Fachbauleiter, der kommt auf dich zu und sagt: Scheibe, reiß das Ding ab, du hast das hier falsch gebaut, da musst du eine breitere Trasse hin. So, und dann geht es natürlich direkt um die Ablehnung der Kosten. So, und dazu kommt, wenn du ohne eine Planung da Trassen montierst, was machen denn die Monteure? Die gucken sich erstmal Kabeltrassenwege an, bevor die überhaupt 1 Meter Kabeltrasse in die Decke ballern, laufen die erstmal eine halbe Stunde bis Stunde durch die Gegend und suchen sich Wege. Das hast du nicht kalkuliert. Das ist doch nicht Teil deiner kalkulierten Lohnaufwandswerte. Ja, also das ist ja nun mal ein plakatives Beispiel, was draußen auf der Baustelle passiert, weshalb eine baubegleitende Planung ein massiv gestörter Bauablauf darstellt und halt eben eine Behinderungsanzeige bedingt und entsprechend Mehrkosten darlegen von dir, sodass du halt eben nicht der Gearschte am Ende der Projekte bist und auf den Kosten hocken bleibst. Ne? Also ein ganz, ganz wesentliches Ding, dass man diesen Fehler nicht begeht. Natürlich ist auch eins klar, wenn du darauf bestehst, eine vollständige, mangelfreie Planung zu bekommen, dann wird ja in Deutschland nie wieder ein Bau fertig oder starten können. Ne? Weil Architekten und Fachplaner kriegen es einfach nicht hin. So, aus bekannten Gründen oder aus halt eben den unbekannten Gründen. Es spielt auch keine Rolle, warum sie es nicht hinbekommen. Der Punkt ist halt der, man muss jetzt wieder unterscheiden, Recht haben, Recht bekommen in Deutschland. Man muss halt jetzt eben dem Auftraggeber auch Lösungen präsentieren. So, das heißt, wenn der Architekt und Fachplaner die Planung nicht hinbekommt, ne, das erstmal zu akzeptieren, zu verstehen, ist schon mal der erste wichtige Schritt, weil das bedingt extrem viel technisches Know-how, extrem viel Zusammenhänge aus der Hauer, IBGB und der Rechtsprechung. Damit man das alles vernünftig erklären kann und auch dieses Verständnis entwickeln kann bei der Auftraggeberseite. Und auf der Basis, wenn du das irgendwann mal gecheckt hast, kannst du auch damit deinem Planungsnachtrag kommen bei gleichzeitigem Haftungsausschluss. Ja? So, den Planungsnachtrag, der hat es aber in sich, weil der muss so messerscharf abgegrenzt sein, dass es für dich natürlich nachher keine Nachteile mehr bedeutet, wenn du jetzt irgendwie selber eine Planung beendest und dann später der Auftraggeber um die Ecke kommt und dich in Verzug setzt. Naja, so, das sind ja so die typischen Moves hinten herum, wenn man dann die ersten Störungsfälle geklärt hat. Naja, also nehmt bitte mit, baubegleitende Planung ist eine massive Störung im Bauablauf. Die gilt es zu handeln und vor allen Dingen strategisch so zu lösen, dass es eine einvernehmliche Lösung gibt und du am Ende eben nicht drauf zahlst oder der Gearschte bist. So, dann Thema Bautagesbericht. Das ist so der dritte große Hauptfehler in der Ausführung und der in allen Gewerken jeden Tag vorkommt. Auftraggeber möchten ja immer ganz gerne in den Vorbemerkungen dich verpflichten, Bautagesberichte wöchentlich abzugeben. So, jetzt muss man unterscheiden. Bautagesbericht ist eine Dokumentation von uns Handwerkern von der Baustelle. Ein Bautagebuch führt der Architekt und Fachplaner selber und dokumentiert sozusagen den entsprechenden Baufortschritt aus der Sicht des Auftraggebers. Natürlich ist der Architekt und Fachplaner nie auf der Baustelle oder im Vergleich zu dir relativ selten, bekommt also sein eigenes Bautagebuch überhaupt nicht gefüttert. Ne? Wenn überhaupt nur sehr rudimentär und auch nur punktuell. Bringt halt nichts, wenn er mittwochs auf Joe Fix-Termin kommt und dann durch die Gegend läuft und dann ein Bautagebuch schreibt. Der weiß ja nicht, was am Montag, Dienstag und Donnerstag, Freitag läuft. So, die Lösung von dem ist natürlich, dass du verpflichtet wirst, die Bautagesberichte abzugeben, weil dann kann der dann alles in seinem Bautagebuch übernehmen. Ne? Was macht er dann ganz pragmatisch? Der kopiert die, heftet die zusammen, gibt die beim Auftraggeber ab und rechnet dafür sein Honorar ab. Das heißt, er missbraucht dich wieder hier, um seine eigenen Leistungen zu erbringen und kassiert dafür Geld. Ne? Also er verarscht dich maximal. So, das ist mal Thema 1. Deswegen bitte niemals deine Bautagesberichte veröffentlichen. So, und dann kommt der zweite Aspekt bei dem Thema Bautagebücher, den alle falsch machen. Bautagebücher werden alle, ausnahmslos alle, in allen Gewerken, egal in welchen Unternehmensgrößen, leistungsorientiert erstellt. Das heißt, da steht dann drin, jo, der Scheibe ist dann hier als O-Monteur drin, der Eckstein als Monteur, der Hartung als Helfer, war 30 Grad, Sonnenschein. So, wir haben Rohrleitung montiert, wir haben Lüftungsgeräte montiert, wir haben am Showfix teilgenommen. So. Da steht aber jetzt nicht drin, dass der Plan nicht da war, dass das Detail fehlt, dass wir 2 Stunden Unproduktivität hatten, dass wir hier eine halbe Stunde Stillstand hatten, weil der Aufzug nicht ging, dass wir hier eine Dreiviertelstunde Laufweg hatten zu dritt an dem Tag, weil der Dixi-Klo nicht erreichbar war oder weil der Sanitärbereich abgesperrt war. All der ganze Kram, der steht ja nicht drin. Das heißt, Bautagesberichte solltest du rein störungsorientiert dokumentieren und erstellen, denn mit jedem einzelnen Bautagesbericht, der störungsorientiert aufgebaut ist, schöpfst du für deinen Betrieb Wert. Auf Deutsch, jeder Bautagesbericht, der störungsorientiert aufgebaut ist, bringt dir Kohle. Und leider ist es halt so, vor 40 Jahren war das noch anders, da konnten wir Handwerker eben durch Handwerken Wertschöpfung erzielen. Heutzutage ist das leider so ein Hybridmodell geworden. Ne? Ab und zu können wir ein bisschen handwerken, erzielen dadurch Erträge, die unsere Kosten decken. Aber mittlerweile rückt halt die Dokumentation im Büro so in den Vordergrund, dass die auch eine wertschöpfende Tätigkeit darstellt. Das Problem, was du halt lösen musst, ist, damit eine Dokumentation eine wertschöpfende Tätigkeit darstellt, musst du die ganzen Zusammenhänge checken, wie du daraus auch Geld machst. Ne? Und Druck aufbauen durch emotionale Drohgebärden und so weiter hat noch nie irgendwie zu Vertrauen geführt und zu Nachhaltigkeit. Das ist halt eben so der Königsweg, der Mittelweg, dass man in der Lage ist, eben ja einvernehmlich so auf Augenhöhe die Themen zu regeln. So, das waren mal drei Aspekte, die jeder Betrieb, jedes Gewerk, egal in welcher Unternehmensgröße, in den VOB-Projekten falsch machen. Weil man in der einstelligen Ausbildung einfach darauf nicht sauber vorbereitet wird. Und du brauchst es in Zukunft einfach nicht mehr zu machen. Du wirst direkt mehr Zeit und mehr Geld verdienen, wenn du diese drei Hauptfehler einfach in Zukunft vermeidest. Von daher, ja, reflektier das mal für dich, bring das mal in die Mannschaft rein und sprecht einfach ein bisschen mehr über die Themen und fragt einfach innerhalb der Mannschaft immer, was haben wir denn heute für Störungen? Damit man sich einfach mal ein bisschen mehr mit Störungen beschäftigt und die dann auch sauber dokumentieren lernt. Und wenn dir das alles zu anstrengend ist und einfach da schnell Zeit gewinnen möchtest und trotzdem viel Geld machen willst oder einfach das Geld verdienen willst, was dir zusteht, dann trag dich jetzt bei uns unten ein. Geh auf vb.de/termin. Einer aus unserem Team wird schon mal dir melden und wir schauen gemeinsam, wo er gerade steht. Wir zeigen die Schritte, wie es systematisierbar ist bei dir in deinem Betrieb und zeigen dir dann auch, was dahinter steckt. Und wenn wir uns im Gespräch gut verstehen, dann können wir uns auch sicherlich eine langfristige Zusammenarbeit sehr, sehr gut vorstellen. Das war es von mir für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ende Gelände.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt www.vob.de/termin und buche dir einen Termin. In diesem 30-minütigen, unverbindlichen Erstgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie du für die Klarheit und Transparenz vor Beginn der Ausführung sorgst und wie du in gestörten Bauprojekten das vergütet bekommst, was dir zusteht. Vergiss eine Sache bitte nicht. Deine Projekte verbessern sich nicht von alleine. Du brauchst einen Trainer, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen und Dokumente du erstellen sollst und welche nicht. Wir haben Betriebe in ganz Deutschland und allen Gewerken in kleinen und Megaprojekten dabei geholfen, ihren Handwerksbetrieb wieder auf Augenhöhe zurückzubringen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann sichere dir jetzt einen Termin unter www.vob.de/termin.